Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Meyer.
Hallo Martin.
Was?
Schön, dass du so oft hierher kommst.
Du bist nicht echt. Ich dreh grad durch.
Nein, mach dir keine Sorgen. Du bist wach und es geht dir gut.
Mir geht es gut?
Ja, drehe ich gerade durch. Das kann man sich schon mal fragen, wenn man ein Glühwürmchen sprechen hört, so wie das diesem Martin hier passiert. Wie ist es bei Ihnen? Hören Sie manchmal auch Insekten sprechen? Um die ganze unheimliche Martin- und Glühwürmchen-Geschichte wird es hier in unserer Hörbuchkritik gehen, in 30 Minuten etwa. Und gleich reden wir über Fanromantik und Sommermärchen, über besonders gute Fußballbücher. Am Wochenende, da gab es ja viel Fußball zu sehen bei der WM und jetzt ist es noch eine knappe Woche, dann ist diese Männerfußball-WM wieder vorbei. Wenn Sie die WM noch nachklingen lassen wollen oder wenn Sie sogar in dieser Woche noch Zeit haben zum Lesen neben den letzten vier Spielen, dann haben wir jetzt bestimmt was für Sie, nämlich neue Fußball-WM-Bücher. Mein Kollege Benjamin Knödler, der hat sich einen ganzen Stapel solcher Bücher angesehen. Über einige wollen wir jetzt sprechen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
In WM-Jahren, da werden ja immer viele Fußball-WM-Bücher auf den Markt geworfen. Das war in diesem Jahr bestimmt auch so, oder nicht?
Ja, ich muss sagen, es war weniger, als ich gedacht hatte. Aha. Also klar, es gibt so diese, ich nenne sie jetzt mal Geschenkbücher, so 100 Fakten rund um die WM in Amerika oder irgendwie sowas oder so Geschenkbücher für Jugendliche, so die Stars der WM. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eher so den Eindruck, dass so ein WM-Hype nicht entstanden ist. Dabei finde ich persönlich, dass die WM ja total viel hergegeben hätte. Also wie ist es, eine Weltmeisterschaft in den USA unter Trump zu spielen und so weiter. Aber es wirkt eher so, als hätten die Verlage gesagt, naja, die kritische WM-Erzählung, die ist so ein bisschen auserzählt. Einen Titel habe ich dann aber doch noch gefunden, Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Das haben Carlos Gomez und Glenn Jäger geschrieben und das ist, würde ich sagen, so ein Rundumblick auf wirklich die gesamte Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften von 1932 in Uruguay bis eben jetzt in die USA. Und das ist, würde ich sagen, klassisch kritisch. Also man guckt eben, wie war das denn 1934 unter Mussolini in Italien, wo er einen eigenen größeren WM-Pokal dann gestellt hat als den der FIFA und dann auch 1972 die WM in Argentinien unter der Militärjunta. Da merkt man aber auch schon, ja, diese Geschichten, die hat man tatsächlich alle schon mal gehört und trotzdem ist es aber ein guter Überblick.
Bei der letzten WM in Katar wurde ja tatsächlich auch sehr viel kritisch berichtet und geschrieben über das Phänomen Fußball-Weltmeisterschaft. Also können Sie alles nachlesen in dem Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Wobei von wegen Titelschwemme, wir hatten ja in Deutschland auch so ein Spezialthema, nämlich 20 Jahre Sommermärchen, das ist mir öfter begegnet. Wobei, wenn ich jetzt überlege, eher so in Filmen und Fernsehdokumentationen, gab es das in Büchern nicht?
Doch, das gab es tatsächlich. Also wenn man so einen roten Faden raussuchen müsste, dann wäre das sicherlich einer davon. Es gibt tatsächlich zwei Bücher, die sich explizit und ausschließlich dieser WM 2006 widmen. Das eine ist Ronald Rengs Der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog. Und daneben ist noch erschienen 2006 Sommermärchen des Jahrhunderts von Tim Frohwein. Und zusammen muss man sagen, ergeben die wirklich eine schöne Zeitreise, wenn man so will. Denn ich habe das so gelesen und dachte, mein Gott, 2006, da war die Welt echt schon noch eine andere.
Ja, also klingt jetzt so ein bisschen im Sonnenschein der Vergangenheit. Manchmal war es ja auch manchen ein bisschen zu viel Patriotismus damals mit dem deutschen Sommermärchen. Wie wird jetzt diese Sommermärchen-WM in diesen Büchern beschrieben?
Also das wird tatsächlich thematisiert, aber es wird eigentlich nicht so in diese Richtung erzählt, ja, oh, dass wir jetzt hier die AfD haben oder so, das hat mit den Deutschlandfahnen von damals am Auto zu tun oder so, sondern es wird eigentlich eher umgekehrt erzählt, dass man darauf zurückblickt und sagt, irgendwie hat dieses Land damals eben eine unverkrampfte Erzählung von sich selbst entdeckt. Und das fand ich tatsächlich auch nochmal spannend, so zu lesen, wie anders das Deutschlandbild vor dieser WM war. Und dass zum Beispiel wird es auf einmal ganz normal, dass Menschen in Deutschland Fans viel multikultureller sind, weil die Gesellschaft viel multikultureller geworden ist. Und darauf zielt das wirklich sehr stark ab. Und es gelingt vor allem Ronald Rengen total gut, weil der eine Leichtigkeit in seinem Schreiben hat, dass man wirklich das Gefühl hat, ich lande direkt wieder in diesem Sommermärchen.
Das ist ja überhaupt ein toller Sportautor, Ronald Reng, oder? Ich habe schon mehrere Fußballbücher von ihm gelesen und war immer sehr begeistert von ihm. Und ich muss an der Stelle mal darauf hinweisen, den Autor Ronald Reng, den werden wir morgen zu Gast haben hier im Deutschlandfunk Kultur, eine ganze Stunde lang. Morgen wird er zu Gast sein, ab 9 Uhr in unserer Sendung im Gespräch. Ja. Und da geht es sicherlich auch über sein WM-Buch.
Ja, also sage ich ungehört Hörempfehlung, weil ich habe mich natürlich auch in diesem Gespräch nochmal viel mit Ronald Reng, also in Vorbereitung auf unser Gespräch mit Ronald Reng befasst. Und da wird er häufiger mal als Pep Guardiola des Fußballbuchs bezeichnet, weil er schon dreimal...
Das ist eine schöne Auszeichnung.
Absolut, da freut er sich, glaube ich, auch, wenn er als FC Bayern des Fußballbuchs bezeichnet wird, allerdings eher weniger. Aber wie gesagt, die Lorbeeren total zu Recht, denn er komponiert da wirklich ein wunderbares Buch, was jetzt aber auch nicht nur unkritisch ist. Also es wird in beiden WM-Büchern auch deutlich, diese Zeit, die jetzt im Nachhinein so froh und leicht wirkt und das sicherlich auch war, das war nicht ausgemacht. Also kurz vorher Arbeitslosigkeit so hoch wie noch nie. Es sind die NSU-Morde passieren zu dieser Zeit. Es gibt Terroranschläge. Also es ist eigentlich gar nicht unbedingt ausgemacht, dass es so ein Sommer wird, wie es dann wurde. Und das fand ich ganz interessant, gerade wenn man jetzt heute sich in der Zeit befindet und denkt, oh, alles ist irgendwie so ein bisschen schwer, dann blickt man da irgendwie drauf zurück und denkt sich, Wahnsinn, damals war das doch auch möglich, diesen Ruck hinzukriegen.
Klingt aber auch wieder so ein bisschen nostalgisch oder romantisierend, wobei man ja sagen muss, im Themenfeld Fußball gehört das ja irgendwie dazu, denn Romantik und Fußball, die gehen ja Hand in Hand, mein Verein, meine lebenslange Liebe, die Stimmung im Stadion, all das, das gehört ja immer dazu, ne?
Auf jeden Fall, nicht zu vergessen die Stadionwurst. Und trotzdem muss ich persönlich sagen, es ist mir wichtig, diese beiden WM-Bücher, das sind keine nostalgischen Bücher. Also die gucken schon eben sehr klar auf die Gesellschaft und dieses Zusammenspiel von Sport und Gesellschaft auf eine Weise, zwar erzählerisch, aber doch gleichzeitig fast schon analytisch. Und trotzdem merkt man, in diesen Zeiten ist diese Erzählung der Fußballromantik schon auch was, was einem immer wieder begegnet. Und da kann man, glaube ich, beispielhaft nennen, holt euch das Spiel zurück, wie Fans den Fußball retten können, von Philipp Köster. Leute, die sich für Fußball interessieren, denen sagt der Name vielleicht was. Philipp Köster ist nicht nur Gründer des Fußballmagazins Elf Freunde, sondern auch Chefredakteur und Mitgeschäftsführer. Also der kennt sich wirklich aus. Und was der hat, ist eine unglaubliche Gabe, auf so Charaktere rund um den Fußballbetrieb zu gucken, auf die Originale, die da fluchen und schimpfen und morgens mit dem Dackel zum Spiel der zweiten Mannschaft vorbeikommen, um dann da ihr erstes Bierchen zu trinken und sowas. Und das beschreibt er manchmal ein bisschen arg glossenhaft, aber man merkt schon, da ist die Liebe zum Fußball und dieser Sport und diese Art des Kulturguts, die ist in seinen Augen sehr stark bedroht. Ich glaube, das können wir auch alle irgendwie nachvollziehen. Und da schreibt er tatsächlich in einer wirklichen Streitschrift gegen an und hat aber auch noch nicht ganz aufgegeben. Und das fand ich schön. Das ist auch noch in einem anderen...
Ganz kurz, ja, bedroht bitte. Durch Kommerzialisierung vor allem des Fußballs. Das ist das Hauptthema dabei.
Genau. Also er beschreibt zum Beispiel, wie er bei einem Spiel von Real Madrid ist. Real Madrid gewinnt, glaube ich, die Champions League. Und danach wird das Lied der Mannschaft gesungen und niemand im Stadion kann mitsingen, weil das alles irgendwie Gäste von Sponsorinnen und Sponsoren und so weiter sind. Und da merkt man schon, dagegen schreibt er sehr stark an. Diese Liebe zum Fußball, der Blick auf das Früher, der kommt auch noch in einem anderen, fand ich sehr, in einer sehr interessanten Veröffentlichung sehr deutlich durch. Das ist so eine kleine Box, die heißt Fußball, ist im Lampe Verlag erschienen. Das ist so eine Mischung aus Essays und Erzählungen. Und da ist auch eine Erinnerung, würde ich es nennen, von Benedikt Wells, der Fußball, in den ich mich verliebte. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht unbedingt sein bester Text, aber ich persönlich selber in den 90ern und Nullerjahren Fußball sozialisiert, habe mich da in wahnsinnig vielem wiedererkannt. Also zum Beispiel diese Aufregung, wenn man Fußball live im Radio hört oder wenn man versucht, ja, nichts über Fußball zu hören, weil man abends noch rangucken will. Und das ist dann eben diese, ja, dann doch Nostalgie, die es auch irgendwie braucht und die sehr stark ist.
Die Erzählung von Benedikt Wells, die findet man eben in dieser Box Fußball aus dem Lampe Verlag. Dann ging es gerade um Philipp Köster und sein Buch Holt euch das Spiel zurück, wie Fans den Fußball retten können. Vorhin, das wollte ich auch nochmal sagen, haben wir über Ronald Reng gesprochen, der deutsche Sommer, und über Tim Frohwein, Sommermärchen des Jahrhunderts. Das waren die beiden Sommermärchenbücher. Jetzt klang so durch in dem, was Sie erzählen, dass diese Fußballautoren doch alle sinngemäß schreiben. Früher war doch beim Fußball vieles viel besser. Ist das so der Grundton dieser Bücher?
Ja und nein. Also sie sind jetzt nicht völlig unkritisch. Also sie sagen schon, in den 80er, 90er Jahren war es zum Beispiel im Stadion echt düster. Da war Rechtsextremismus, da war Hooliganismus. Aber sie beschreiben eben auch, wie sich die Menschen dieses Spiel zurückgeholt haben, wie die Ultras die Kurven erobert haben, um ihre Mannschaften zu unterstützen und das dann zu einem soziokulturellen Ort im Grunde genommen gemacht haben. Das ist eben auch eine starke Erzählung, die finde ich persönlich auch ganz arg wichtig. Und das ist natürlich kontrastiert eben mit der Kommerzialisierung, über die wir vorhin schon gesprochen haben und die natürlich auch in so einem Jahr wie der Fußball-WM, wo auf einmal Trinkpausen eingeführt werden und dann auf magische Weise auch da wieder Werbung ausgespielt wird, da ist das natürlich ein Riesenkontrast. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum diese Bücher jetzt gerade wieder erscheinen, weil sie eben so eine Leerstelle da ausgemacht wird, die ja auch wirklich da ist.
Jetzt haben wir über Fußball gesprochen, in größeren Zusammenhängen eigentlich eher. Was hat das mit Gesellschaft zu tun? Deutsche Gesellschaft, Sommermärchen, Patriotismus, Kommerzialisierung und so weiter. Fußballbücher, das sind doch oft auch diese Bücher für die totalen Nerds, diese totalen Nischenthemen. Das gibt es doch bestimmt auch in diesem Jahr, oder?
Ja, einen Titel, den muss man da unbedingt nennen. Der heißt Die Zukunft des Fußballs, wie KI und Big Data den Fußball verändern, ist von Tobi Escher. Und Sie haben jetzt gerade schon das Wort Nerd genannt. Perfekte Überleitung, denn ich finde, es ist einfach ein wunderbarer erster Satz dieses Buches. Der heißt nämlich, die Nerds haben gewonnen. Und es geht eben genau darum, dass immer mehr Leute, die sich in Daten eingraben, den Fußball, ja, man könnte sagen, auf eine Weise bereichern, besser machen. Und ich finde das total spannend, weil er uns auch viele Sachen erklärt. Also, wenn Sie noch schnell zum Packing-Experten werden wollen vor dem nächsten Halbfinale, dann kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Und Tobi Escher selber liebt den Sport aber auch, und das merkt man. Und das ist das Schöne daran, weil obwohl es da um KI und Big Data geht, das ist ja jetzt eigentlich nicht gerade romantisch, schafft er es trotzdem zu sagen, der Fußball ist nicht am Ende dadurch. Und das fand ich gut.
Tobias Escher, die Zukunft des Fußballs, wie KI und Big Data den Fußball verändern. Das war jetzt die letzte Empfehlung von Benjamin Knödler. Er hat sich durch die neuen Fußball-WM-Bücher gegraben. Wie gesagt, lesen Sie parallel zu den Spielen, nach den Spielen. Zur letzten Woche der Fußball-WM haben wir darüber gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Hallo, ich heiße Fabiola Seelmeier, ich komme aus Dachau. Momentan lese ich das Buch Reverse Monkey, geschrieben von J.D. Barker. Ist ein Psycho-Thriller. Ich lese eigentlich nur in der Richtung, weiß nicht genau warum, aber die catchen mich am meisten, die Bücher. In dem Buch geht es erstmal relativ klassisch um Serienkiller- und Ermittlerteam. Aber was ich sehr fesselnd finde bisher, ich bin noch nicht weit, ich habe jetzt gleich 40, 50 Seiten erst gelesen, ist, dass sich das Ganze mal umdreht und nicht erst Morde passieren und dann der Killer gesucht wird, sondern im Endeffekt wird bei einem Autounfall ein Mann überfahren, der sich dann im Nachhinein als Killer rausstellt, und dann wird die Geschichte rückwärts aufgearbeitet, und das finde ich jetzt bisher sehr, sehr ansprechend.
In Dachau liest Fabiola Sedelmeier den Psychothriller The Fourth Monkey von J.D. Barker. Das Buch gibt es in einer Übersetzung von Lena Flegler im Blanc-Vallée Verlag mit 580 Seiten. Das Taschenbuch kostet 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Wal strandet vor einem vornehmen Badeort in einer neuen Erzählung der luxemburgischen Schriftstellerin Elise Schmidt oder in einer anderen neuen Geschichte von ihr. Da schlüpft ein blauer Vogel aus einer Mandarine. Das neue Buch von Elise Schmidt heißt Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf, und das hat der Kritiker Samuel Hahm für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Hamm, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich denken soll, das mit diesem gestrandeten Wal und mit dem blauen Vogel aus der Mandarine, das klingt jetzt eher spektakulär, aber dieser Buchtitel, dieser total runtergekochte Buchtitel, Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf, klingt nun gerade betont unspektakulär. Was sind denn das jetzt für Geschichten von Elise Schmidt?
Also man muss wissen, Elise Schmidts erster Erzählband von 2018 trug den Titel Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen. Und in der Hinsicht überrascht mich der leicht bürokratische Titel jetzt nicht wirklich. Ja. Für den neuen Band hat sie 9 Erzählungen versammelt, die sich mit den, ja, mit den Resignierten und Verhinderten beschäftigen. Also viele ihrer Figuren, oft sind es Frauen, sind nah am Verstummen, am Verblassen. Und zugleich sehnen sie sich nach der Möglichkeit, die Nöte, die sie umgeben, doch irgendwie hinter sich zu lassen.
Und können Sie uns das vielleicht mal plastischer machen an einer Geschichte aus dem Band, die vielleicht auch was Typisches hat für alle?
Ja, der erwähnte Wal ist eigentlich ein guter Aufhänger. Die Erzählung heißt denn auch Die Dinge in der Tiefe. Und es geht um zwei Freundinnen, die für einen Urlaub ins belgische Küstenstädtchen Ostend reisen. Sie kennen sich aus der längst vergangenen Studienzeit in Amsterdam und haben viel gemeinsam erlebt. Und beide Zeitebenen schaltet Schmidt parallel. Einmal die Nordsee-Gegenwartsszene und einmal die Frauen-WG-Zeit in Amsterdam. Und von Beginn an ist klar, es muss einen Bruch gegeben haben, der die beiden zu diesen leicht verhärmten, auch ja emotional etwas verschämten Frauen gemacht hat, als die sie uns entgegentreten. Was folgt, ist dann eine behutsame Expedition zu der seelischen und körperlichen Wunde, die der einen Freundin zugefügt wurde. Es geht um Begehren zwischen Frauen und darum, wie eigentlich diejenigen, die sich einer Liebe sicher sind, die andere Person, also die, die vergeblich liebt, zugrunde richten durch ein Spiel aus falscher Nähe, aus Flirt, Macht und Hohn. Das ist quasi der Kern der Geschichte.
Da also eine Geschichte von zwei Freundinnen, früher vielleicht sogar etwas mehr als Freundinnen. Welche Figuren sind Ihnen in den anderen Geschichten begegnet?
Es gibt eine Frau namens Regina, das ist eine gescheiterte Konzertpianistin, die live in Shoppingcentern Medleys von den Beatles und Songs anderer bekannter Klassiker spielt. Und die wenigen Seiten, die wir sie begleiten, reichen tatsächlich aus, um sie in ihren sozialen Hemmungen, ihrer Befangenheit ganz kurz, ganz klar und deutlich zu sehen. Das ist quasi die Grammatik der Storys. Nur eine Episode, eine Routine, ein Ablauf wird uns gezeigt, ohne jede Rührseligkeit. Und daraus können wir dann Schlüsse aufs große Ganze ziehen. Es gibt eine andere Erzählung, die mir sehr gut gefallen hat. Da geht es um eine Schriftstellerin, die sich im Schreiben dem narzisstischen Ex-Freund entzieht, der seinerseits Schriftsteller ist. Die feinen manipulativen Mechanismen der Beziehung werden so seziert, aber eben ohne opulenten Groll. Also Schmidts Prosa ist da gewissermaßen viel effizienter. Die Wut der Erzählerin führt in die Präzision, in die Klarheit, der sich dann niemand entziehen kann. Weder die Leser noch der besagte Ex-Freund. Es gibt eine Passage, die ich mir tatsächlich angestrichen habe, weil es die wirklich sehr, sehr gut zeigt, was Elise Schmidt kann. Da heißt es: Ich behalte die Erinnerung an die Unruhe, die du gewesen bist. Ich bewahre das auf, damit du dazu zurückkehren kannst. Magst du dich dann sehen, wie ich dich gesehen habe? Schutzbedürftig, ungebunden, hellsichtig und ahnungslos, grausam und verzweifelt. Und damit ist alles gesagt. Also damit ist der Charakter dieses letztlich kleinen Mannes voll und ganz erfasst worden.
Sie haben jetzt so eine ganze Reihe von Begriffen reingeworfen für die Figuren, die resignierten, verhinderten, verhärmten, verschämten, gehemmten. Der Ton dieser Erzählung, Hat der auch davon was? Ist der immer zurückhaltend, antisensationell, wie schon der Buchtitel?
Man könnte tatsächlich sagen, Schmidts Stil zieht seinen Effekt daraus, effektlos zu wirken. Gerade bei der Ostender Erzählung hätte man ja auch eine zuckrige, sentimentale Soße anrühren können mit all der unerwiderten Liebe, der Solidarität zwischen den Freundinnen, mit dem Meer, mit dem Wal und dem Horizont im Hintergrund. Aber die Sprache bei Schmidt geht stets nah an die Figuren heran, ohne zudringlich zu werden. Und das habe ich auch ja mit einer gewissen Erleichterung und Entlastung gelesen, weil mir währenddessen bewusst geworden ist, wie laut, wie pointenversessen Gegenwartsliteratur eben auch oft ist, wie sie sich ganz brutal und schamlos auf eine Debatte, eine Lebensrealität stürzt und die dann sprachlich vor sich hertreibt. Und Schmidt ist in der Hinsicht, geht einen ganz, ganz anderen Weg.
Und wenn es immer um versäumte Leben geht, sind das traurige Geschichten?
Schon, ja, aber ich würde sagen, die Traurigkeit ist kein atmosphärischer Anstrich, den Schmidt ihren Erzählungen verpasst, damit sie an der Oberfläche hübsch grau und melancholisch wirken. Traurigkeit ist für sie schlichtweg als Daseinszustand interessant und wird als solcher anerkannt. Und das Hoffnungsfrohe ergibt sich dann auch nicht durch ein Hineinerzählen in ein fades, falsches Glück, sondern eher durch die Erfahrung, wie nah uns Sprache in diesem Erzählband an einen Dritten heranführen kann, eben ganz ohne distanzlose Sentimentalität.
In dem Erzählband Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf von Elise Schmidt, der Band ist im Luchterhand Verlag erschienen mit 304 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an unseren Kritiker Samuel Harm. Wenn Ihnen im Dunkeln auf einmal ein Glühwürmchen etwas zuflüstern würde, so richtig mit einer menschlichen Stimme, wie wird es Ihnen denn dann gehen? Um solche mysteriösen Glühwürmchen-Stimmen geht es im neuen Hörspiel Fängen. Es geht da aber auch um, neben dem Geheimnisvollen, um ganz handfeste Dinge wie den Dorfschnack und die Grillabende in einem bayerischen Dorf. Fängen, das ist ein Hörspiel von Ludwig Abraham, einem Komponisten, Regisseur, Musikproduzenten und eben auch Autor. Mein Kollege Andi Hörmann, der bringt uns jetzt hinein in die Welt dieses Hörspiels Fängen.
Ein sirenenhafter Gesang, verlockend schön, zugleich bedrohlich düster, unheilverkündend.
Entschuldigt mich, ich gehe noch kurz laufen.
Martin!
Irgendwas stimmt nicht.
Du bist total erschöpft.
Ludwig Abraham erzählt in seinem Hörspiel Fängen die Geschichte des in der Großstadt aufgewachsenen Martin, der mit seiner Freundin aus München in ihre alte Heimat aufs Land gezogen ist. Doch so richtig wohl fühlt er sich dort nicht, was auch an der herablassenden Art des Freundeskreises seiner Partnerin liegt.
Ah, der Ehrengast. Servus Martin.
Namen Dominik. Entschuldigt die Verspätung, die...
Die Idylle trügt, unter der Oberfläche des harmonischen Landlebens brodelt es. Fängen hat von Anfang an etwas von einem Mystery-Thriller im Heimatfilm-Ambiente. Der urban sozialisierte Protagonist trifft dabei auf eine geheimnisvolle, ländliche Sagenwelt.
Da ist was.
Und Lichter in der Luft.
Über dem Ding im Wasser fliegen Lichter...
Der in diesem Hörspiel immer wiederkehrende mystische Chorgesang erinnert an Homers Odyssee. Er verführt den Großstadtmenschen und verheißt nichts Gutes. Denn Martin hört plötzlich eine Stimme, die eines Glühwürmchens, geheimnisvoll flüsternd gespielt von der Schauspielerin Nadine Geiersbach.
Hallo Martin.
Was?
Schön, dass du so oft hierher kommst.
Du bist nicht echt. Ich dreh grad durch.
Nein. Mach dir keine Sorgen. Du bist wach und es geht dir gut.
Mir geht es gut?
Martin beginnt zu recherchieren, was es mit den Glühwürmchen auf sich hat und stößt schnell auf eine alpine Sagenwelt aus Dämonen, Hexen und Feen, den sogenannten
Fängen, auch Fänken genannt, treten in den oben beschriebenen alpenländischen Sagen sowohl solitär als auch in Gruppen auf und sind dabei stets an einen bestimmten Ort, einen Berg, einen Wald oder ein Gewässer gebunden.
Fängen ist trotz Spannung ruhig erzählt. Gerade weil von Anfang an eine flirrende Atmosphäre des Unwohlseins herrscht, erzählt die Geschichte auch den Leidensweg einer psychischen Erkrankung.
Oh Martin, den Fluss im Rücken und die Angst auf der Stirn. Du gehörst nicht dazu.
Ludwig Abraham hat das Hörspiel geschrieben, inszeniert und auch vertont, wobei er auffällig wenig Musik verwendet. Stattdessen hört man die Klänge der Natur. Das Flussrauschen der Loisach und das Gezirpe der Grillen in der Sommerhitze vermitteln eine leise Bedrohung. Laut wird nur die Landbevölkerung mit ihrem groben bayerischen Dialekt, wie etwa beim gemeinsamen Grillabend mit Froni und Vinzenz, ungestüm authentisch gespielt von Elisabeth Nitka und Maximilian Reichert.
Jetzt habt ihr endlich einen Platz, wo ihr aus München raus seid. Wer mag jetzt einen Bauchspeck?
Ja, und schaut's her, da hat's noch einen Wurstsalat. Was du noch zum Trinken?
Die Soundscapes erzählen in dieser Hörspielproduktion mehr als die Worte. Alltägliche Geräusche wiederholen sich durch ein verhalltes Echo. Der immer wiederkehrende Chorgesang überlagert dazu die Geräuschkulisse und bereitet die Bühne für die Sinnkrise von Martin. Der Schauspieler Lukas Vögler spielt ihn überzeugend in all seiner Erschöpfung.
Sei vorsichtig und verrat uns nicht. Wir denken an dich.
Ich weiß nicht, wer mir das hier überhaupt glauben soll.
Niemand. Vertrau mir. Und bis bald, Martin.
Fängen hat viel von einem Waldspaziergang, bei dem die Gedanken zu Naturklängen schweifen und die Sorgen, Nöte und Ängste im Unterholz lauern.
Es dämmert schon.
Wurstsalat und Mystisches im Hörspiel Fängen von Ludwig Abraham. Das hat eine Laufzeit von knapp 70 Minuten. Der Bayerische Rundfunk hat das Hörspiel produziert für die ARD und Sie können sich's anhören, zum Beispiel in ARD Sounds, der Audiothek der ARD. Ein Roman macht in Europa gerade sehr von sich reden. Der Roman Die Aussiedlung von Ondraj Vishki. Das ist ein rumänischer Schriftsteller, der zur ungarischen Minderheit in Rumänien gehört. Und in Ungarn, dort hat der Roman sehr großes Aufsehen erregt. Das Buch ist dort schon in der 5. Auflage. In Deutschland, da wurde Ondraj Vishki vor kurzem für den Roman ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreis. Und in Österreich stand das Buch auf Platz 1 der ORF-Bestenliste. Was diesen Roman so besonders macht, das kann uns mein Kollege Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion erzählen. Er war vor kurzem auch auf den Spuren dieses Romans in Rumänien. Hallo Jörg, sei willkommen.
Hallo Frank.
Was denkst du denn jetzt? Warum findet dieser Roman gerade so viel Beachtung?
Es sind verschiedene Gründe, glaube ich. In Ungarn natürlich, dass es ein Roman, Aussiedlung, ist über die ungarische Geschichte, über die Geschichte der Minderheiten, der ungarischen Minderheit in Rumänien. Es gibt ja viele Ungarn in umliegenden Staaten. In Deutschland ist es, glaube ich, die Tatsache, dass dieser Roman in eine Linie tritt mit den großen Büchern aus Ungarn über die Menschheitsverbrechen durch Deutsche und durch Sowjets, Nationalsozialisten und Kommunisten. Also in einer Reihe mit den Büchern von Imre Kertész und Peter Nadasch und Peter Esterházy. Und in Rumänien gibt es übrigens kein Aufsehen, denn der Roman wurde ja auf Ungarisch geschrieben, wo eben Vishki lebt als ein Theatermann im Norden Rumäniens, zugehörig eben zur ungarischen Minderheit in Cluj-Napoca am Theater. Und man muss jenseits von allen nationalen Besonderheiten sagen, das ist ein Buch mit einer wirklich eminenten literarischen Qualität. Das merkt man sofort. Das besticht durch seine Erzählweise. Und ich glaube, das ist für mich jedenfalls das wichtigste Buch der mindestens letzten 10 Jahre.
Der letzten 10 Jahre, das ist eine hohe Ehrung für dieses Buch von dir. Dann lass uns genauer hineinschauen in den Roman. Wovon erzählt Ondraj Vishki da?
Eigentlich vom rumänischen Gulag, also von den Lagern, in dessen Knochenmühlen eine Familie geworfen wird. Das sind die Lager im Südosten Rumäniens, im Baragan, kurz vor dem Donaudelta, also an der Grenze zur Ukraine fast schon. Dort war damals gar nichts, eine Einöde, Tiefebene, alles sehr flach, viel Wind. Der reißt die großen Dornenbüsche dort los und treibt sie vor sich her, kalt im Winter, heiß im Sommer, leer vor allem, leer von Essbarem, leer vom Schutz vor der Sonne, leer von auch Brennbarem, es gab nichts dort. Und als die Lager eingerichtet wurden, gab es nicht mal Hütten, die bauten die ersten Häftlinge. Das waren unter anderem die Deutschen, die dort als Angehörige der deutschen Minderheit inhaftiert wurden, vermeintlich eben waren sie Hitler-Anhänger. Dafür, wo es nichts gibt, gibt es aber immerhin doch Grausamkeiten der Wächter. Und die ganz ordentlich. Und es gibt eine Gemeinschaft derer, die von den Kommunisten für gefährlich gehalten werden. Also die ehemaligen Faschisten. Rumänien war ja faschistisch und Hitler Alliierter. Es gibt ehemalige Kommunisten in diesen Lagern. Es gibt Gläubige. Auch dazu zählt die Familie von Ondraj Vishki. Der Vater war Pfarrer, die Mutter auch tiefgläubig. Die Kinder wachsen in diesem Glauben auf. Es gibt Aufsässige aller Art. Und es gibt ganz und gar Unschuldige, die eben nur gefürchtet werden. Und in solches Lager wird die Familie, die Rumpffamilie von Ondraj Vishki hineingeworfen. Die Mutter, eine junge Frau, die sich der Familie angeschlossen hat, aus Sympathie, aus Liebe, und 7 Kinder. Der Vater ist schon weg. Ein Jahr vorher wurde er zu 22 Jahren Haft verurteilt und man hat der Mutter, der Ehefrau, mitgeteilt, er komme wahrscheinlich im Briefumschlag zurück. Und dann sind sie 5 Jahre dort. Also diese beiden Frauen mit 7 Kindern. Und Ondraj Vishki ist das jüngste Kind. Und er hat mir gesagt, die Lagererfahrungen sind das Material des Buches.
Und du hast ja schon die große literarische Qualität rausgestellt dieses Buches. Die, soweit ich gehört habe, kommt vor allem zustande durch den besonderen Erzähler dieses Buches.
Ja, das ist der Ondraj Vishki selbst. Der heißt auch so im Buch. Er war damals 1 Jahr, als er ins Lager kam. Muss man sich natürlich fragen, was kann der mit 1 Jahr denn überhaupt wahrgenommen haben? Aber mir hat er gesagt, naja, ein junges Kind erinnert immer auch das, was die älteren Geschwister erinnert haben. Und dieser Erzähler auf jeden Fall, der ist ziemlich gewitzt, der weiß auch, was vor seiner Geburt stattgefunden hat. Oh. Der weiß auch das, wo er gar nicht dabei war. Und es wird auch reflektiert. Die Geschwister sagen nämlich, Mensch, du bist wahnsinnig eloquent, du erfindest doch alles und du hast auch noch biblische Anleihen in deiner Sprache. Und der Kleine hält weiter durch und erzählt weiter. Und das muss man erstmal können. Das ist die absolute Show dieses Romans, dieser Erzähler, muss man sagen. Einmal nennt er sich selbst der gerade aktuelle Säugling. Er ist dann auch der Letzte geblieben. Und er wächst heran mit diesem Ton der Bibel durch die Familie und einem Gottvertrauen, das lange anhält, mit dieser begrenzten Einsicht in die Schrecken des Lagers, weil er ja ein Kind ist. Und dann ist aber dieser Andrzejewski zugleich auch ein Erwachsener. Und das ist der Witz. Also er weiß von dem Schrecken zugleich. Und er hat trotzdem diese unerschütterliche Ruhe. Was auch geschieht, er erzählt weiter und er findet immer einen Dreh, das Ganze in diesen kurzen Kapiteln sehr, sagen wir, gespannt und auf eine humorvolle Weise oft, aber mit einer großen Ruhe zu erzählen. Und diesen Erzähler zu finden, das sagte Wischke mir, das sei eben die große Schwierigkeit gewesen. Deswegen habe er erst 60 Jahre später den Roman schreiben können.
Der Roman ist jetzt da und du hast dich in Rumänien auch auf die Suche gemacht nach dem Lager, von dem Andrzejewski erzählt in diesem Roman. Was hast du da gefunden bei dieser Suche?
Ja, ich bin mit Karl Mayer aufgewachsen, da habe ich natürlich nie nach den Orten gefragt, weil das ist ja alles erfunden, wurde mir gesagt. Und natürlich war der nie in Amerika. Also deswegen habe ich auch das wilde Kurdistan auch niemals vorgestellt als irgendeinen Ort. Das kann man als Kritiker irgendwann nicht mehr durchhalten, vor allen Dingen als Kritiker der osteuropäischen Literatur, weil die oft einen starken Bezug zu den Verheerungen hat, die über diese Länder hinweggegangen ist. Also wo wird das Kaddisch von Imre Kertész gesungen, das weiß man irgendwann. Oder wo liegt das Kolyma in Sibirien von Walam Schalamow? Und hier habe ich gemerkt, ich fahre ins Donaudelta in Rumänien und ich komme doch an diesem Baragan vorbei, an diesem rumänischen Gulag. Und habe dann versucht, Personen zu finden, das war ein bisschen schwierig. Ich habe dann Erfolg gehabt, zum Glück, dank großer Hilfe von Personen, die sich dort auskennen. Und habe dann irgendwann ins Auto eingeladen, eine Hobby-Lokalhistorikerin, eine Lehrerin mit ihrer Kollegin, denn die Hobby-Lokalhistorikerin kann nur Rumänisch oder konnte nur Rumänisch und die Kollegin kann Deutsch. Sie wollte dolmetschen. Was sie dann nicht getan hat, weil die Hobby-Historikerin neben mir auf dem Beifahrersitz, während sie mich durch Schlaglöcher hindurchlotst, über die Felder, runter über die Felder, wieder hoch bei den Feldern. Es gibt so leichte Wellen dort. Hat die deutsch sprechende Kollegin leider sehr wenig übersetzt. Alle 5 Minuten einen Satz. Dann sind wir irgendwann da, wir steigen aus. Ich fange an zu fotografieren und denke, hier war das Lager, riesige Felder. Und irgendwann wird mir klar und wird mir auch gesagt, das Lager ist hier nicht. Das ist noch 15 Kilometer entfernt. Das war die erste Station. Und dann mussten wir leider bald abbrechen.
Das heißt, das steht auch dafür, dass diese Lager nicht gekennzeichnete Orte sind, keine Gedenkorte sind, schwer zu finden sind in der rumänischen Geschichte.
Es gibt Gedenkorte, natürlich doch, unter anderem von Anna Blandiana und ihrer Bürgerakademie eingerichtet. Dort wird auch geforscht, aber es sind nicht alle Lager, es gab offenbar sehr viele Lager, es sind nicht alle Lager gekennzeichnet. Dieses Lager von Andrzejewski gibt es auch nicht mehr, dort stehen nur noch 2 Grabsteine, hat er mir gesagt.
Aber es gibt dieses literarische Denkmal, sein Roman Die Aussiedlung von Andrzejewski, der wurde aus dem Ungarischen übersetzt von Timea Tanko. Im Surkamp Verlag ist der Roman erschienen mit 450 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Und ich würde gerne noch sagen, wir haben ein Gespräch geführt mit der Übersetzerin Timea Tanko, die auch mit über ausgezeichnet wurde mit dem Internationalen Literaturpreis in Berlin. Das Gespräch finden Sie in der Deutschlandfunk-App, genauso wie auch ein Gespräch mit Andrzejewski selbst und einer Lesung von ihm aus diesem Roman Die Aussiedlung. Vielen Dank an unseren Kritiker Jörg Plath.